Guten Morgen, es ist Samstag, der 25. Oktober 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast, der alles für Deutschland und den Rest der Welt sendet. Den Podcast, der beitragen will, dass Deutschland erwache aus seinem Woken-Albtraum. Mein Name bleibt nach jeder Hausdurchsuchung Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die immer gleiche, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und wenn ihr mit eurer Spende zugleich dem Regime den Mittelfinger zeigen möchtet, ohne euch dafür seine Häscher auf den Hals zu holen, dann nutzt doch Kryptos für eure Spende, beispielsweise die Nackte Mark, unseren neuen Spendencoin für freie Medien. Über paulbrandenburg.com/spende kommt ihr bei Interesse zu einer entsprechenden Anleitung. Und ich komme endlich zu unserer heutigen Runde. Aus Bayern wieder im Haus ist der Journalist Flavio von Witzleben und aus Österreich die Frau, die schon immer wach, aber noch nie woke war, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch ihr beiden.
Hallo.
Servus Paul, servus Milena.
Flavio, weil du endlich wieder kamst, da fiel mir ein anderer ein. Da fiel mir Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow ein. Der ist ja fast wie du, nur soweit ich weiß, kommen die aus Mecklenburg und ihr von Witzleben, ihr kommt aus dem Thüringischen, also wenn die Antifa Wikipedia recht hat. Aber ich vermisse ja den extrem in letzter Zeit, ehrlich gesagt. Das ist nämlich Loriot, wie ja die allermeisten Hörer dieses Podcasts wissen. Bernhard Viktor von Bülow, er ist unter Loriot berühmt geworden und ich frage mich dieser Tage ehrlich gesagt immer wieder, was der sagen und machen würde. So seit 5 Jahren ungefähr. Der ist ja bekanntlich lange tot. Sein letztes Interview erschien, glaube ich, in der Zeit und begann mit Loriot typisch mit der Feststellung, ich wohnte damals in Berlin-Charlottenburg am Savini-Platz gegenüber von den Weizsäckers. Auch Richard war da, der war damals noch nicht Bundespräsident. Das ist ein typischer Loriot-Satz. Und ich frage mich, Milena, wenn der jetzt da wäre, wären wir alle schrecklich enttäuscht? Also wäre der auch woke? Würde der die Klappe halten und nichts sagen? Oder würde der die Leute einfach alle wahnsinnig verarschen?
Du bist jetzt ein Adelstalker geworden, habe ich gerade gemerkt.
Nur ganz kurz heute Morgen, als ich dann dachte, wer weiß, vielleicht
also waren wir verwandt.
Ich dachte Bülow und wer weiß von Witzleben hätte ja, aber er hat nichts gefunden.
Das kann ich nicht bestätigen. Da gibt es keinerlei verwandtschaftliche Verhältnisse, aber mich ärgert natürlich sehr, dass du.
Ja, doch, die haben doch alle das
auf einer Ebene mit Loriot gehoben.
Ja, ja, das soll eher heißen, die machen ja alle miteinander rum, diese Adligen, das ist ja alles in Zucht.
Ja, der Rest macht auch miteinander rum. Also, ich glaube, Loriot hätte gesagt: Der Hund, erinnerst du dich nicht mehr an diesen wunderbaren Spot? Der mit dem sprechenden Hund, mein Hund kann sprechen.
Ach so, ja doch, richtig, stimmt. Ja. Das ist jetzt nicht der Hauptspot, der mir so bei Loriot einfällt, ehrlich gesagt. Das ist nicht eher so.
Ich liebe ihn.
Also du glaubst, er hätte durchaus was Kritisches gesagt, ja?
Ja, er hat immer eigentlich was Kritisches gesagt. Schon, ja. Also er hat das, ich glaube schon, dass er das durchschaut hätte. Er hat es schon früh durchschaut. Also er hat eigentlich schon früher Dinge gesagt, die man heute ganz locker aufs Bundeskanzleramt kleben könnte.
Das ist ja auch, Loriot ist ja auch das, was Milena und mich quasi erstmal zusammengebracht hat vor der Kamera. Denn als er sich bei den allerersten Versuche, selbst Videos auf YouTube zu verbreiten, begannen mit einem Loriot-Zitat, weil es damals um Medien ging. Und der hat ja diesen grandiosen Auftritt in irgendeiner drittprogrammigen Talkshow gehabt, wo er schon erklärte, wie verheuchelt diese ganze angebliche Neutralität des Öffentlich-Rechtlichen ist und wie verheuchelt diese ganzen Fernsehleute sind. Aber Flavio von Bülow-Witzleben, was meinst du? Hätte er auch?
Jetzt hab ich dich Klavier, gerade. Ein Klavier.
Flavio, wir danken dir.
Also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich gestehe, ein ganz großer Loriot-Fan gewesen zu sein, auch wenn ich ihn natürlich aus einer anderen Zeit kommt, niemals noch in seiner Blüte erlebt habe. Ja, Jahrgang 92 und daher ein etwas jüngeres Baujahr als ihr beide. Aber die Filme von ihm, die Sketche, die schaue ich mir bis heute liebend gerne an. Und ich kann nur hoffen und sehne mich manchmal auch, erwische ich mich, dass ich mich danach sehne, so jemand wie Loriot oder auch du hast ihn gerade schon genannt, ein Richard von Weizsäcker, sie wieder aus ihren Gräbern zu erheben und sie zu fragen, wie steht ihr eigentlich zum Selbstbestimmungsgesetz? Wie steht ihr eigentlich zur Woken-Antifa? Und ich glaube, wenn dann ein Loriot oder ein Richard von Weizsäcker mit derartigen Fragen konfrontiert würden, dann wäre die Antwort doch sicherlich sehr amüsant. Und das bleibt aber eine romantische Vorstellung, die sich wahrscheinlich niemals zur Realität werden lässt.
Meinst du?
Dennoch, außer es finden Dinge statt, die sich mit der Realität nicht vereinbaren lassen. Da sind wir in Absurdistan ja immer ganz vorne mit dabei. Aber dennoch bleibt es ein kühner Traum, okay, der sich wahrscheinlich nie erfüllen wird.
Sagen Sie jetzt nichts. Hildegard, sagen Sie jetzt nichts.
Dann ist Texas Martha. Wir mögen Opern mit Tieren. Ja, wir können eigentlich den Plan für heute wegschmeißen und nur Loriot-Dinge nacherzählen. Ich glaube, das wäre dann hätten wir eine ziemlich klare Polarisation hier bei der Hörerschaft. Nein, seid unbesorgt. Loriot ist leider gerade vorbei und übrigens auch nicht in der Mediathek der ARD irgendwie auffindbar. Der ist ja komischerweise aus irgendwelchen Rechtegründen nicht zusammen zu streamen, gibt es das auch nicht. Und jetzt überlege ich mir die Anschaffung eines DVD-Spielers aus irgendeinem Museum nochmal irgendwie anzugehen, damit ich irgendwelche alten DVDs von ihm kaufen kann. Weil das ist tatsächlich eine Dosis Loriot gelegentlich, macht alles erheblich erträglicher. Ja, braucht man immer mehr dieser Tage, auch wenn es nämlich in Sachen Krieg gut aussah, dann sieht es jetzt gerade mal wieder nicht so richtig gut aus oder man weiß es eigentlich nicht so richtig, Melina. Die Berliner Zeitung berichtet, entgegen jüngster Berichte hält Moskau an den Plänen für ein Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump fest. Das Treffen muss gründlich vorbereitet werden, niemand will seine Zeit verschwenden, das erklärte ein Kreml-Sprecher am Mittwoch. Tja, Berichte ja, über eine Absage seien nicht zutreffend. Nur zum G20-Gipfel wolle Putin nicht reisen. Milena.
Ja, aber das hat Peskow gesagt, bevor Trump dann die Sanktionen verhängt hat gegen Rosneft und Lukoil und bevor Trump das Treffen dann endgültig erstmal abgesagt hat. Also diese Aussage stammt von vorher. Und also ich denke, dass Trump einfach sauer ist, weil Putin auch nicht auf seinen Vorschlag eingeht, den Krieg an der jetzigen Front einzufrieren. Trump denkt, das ist ein sehr großzügiger Vorschlag. Aber ich nehme mal an, dass Putin wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht die Befürchtung hat, dass diese Zeit dann genützt würde, um die Ukraine aufzurüsten. Das hat er ja schon mal erlebt. Das hat Merkel ja damals zugegeben in Bezug auf die Minsker Verträge damals. Ne? Und ja. Ich habe diese Woche ein Interview mit Patrick Barb, dem Journalisten und Politikwissenschaftler, auch ein Freund dieses Podcasts gehabt. Der ist diese Woche aus Moskau zurückgekommen, also sehr spannend auch, was er aus Russland zu berichten hat. Und zu Trumps ausufernden Sanktionen, die hier so gefeiert werden, also die Sanktionierung der russischen Ölkonzerne, also Rosneft und Lukoil, hat er gesagt, dass das im Grunde gar nicht in erster Linie gegen Russland geht, sondern vor allem gegen China und Indien. Ja, das soll auch die BRICS-Staaten spalten. Weil Indien hat das Problem, dass es von westlicher Technologie abhängig ist. Ja? Also ist durchaus erpressbar durch solche Sanktionen und China könne das eher aushalten. Also wie das hier häufig so erzählt wird, muss es nicht unbedingt stimmen. Aber es ging ja, was ich auch sehr spannend finde, es ging ja in dieser Woche in der EU um die 140 Milliarden russische eingefrorene Euro. Ja? Die liegen ja in Belgien, ja. Bisher werden ja nur die Zinsen genutzt, um die Ukraine zu unterstützen. Und jetzt soll ja das ganze Geld enteignet werden. Also um es in diesen Krieg zu stopfen. Also modernes Raubrittertum, ja. Und das ist ja auch einzig und allein durch einen einseitigen moralischen Anspruch gerechtfertigt. Russe böse, also Geld einziehen, ne? Aber was ganz interessant ist, was die Berliner Zeitung schreibt, das könnte richtig teuer für Deutschland werden. Die deutsche Unternehmen schlagen nämlich Alarm. Also laut der deutsch-russischen Außenhandelskammer stehen Vermögenswerte deutscher Firmen im Wert von über 100 Milliarden Euro auf dem Spiel. Deutschland hat wie kein anderes Land in Russland investiert. Wir haben am meisten zu verlieren, warnt Kammerchef Matthias Schepp. Und der Gegenschlag droht auch schon. Der Kreml hat nämlich bereits signalisiert, deutsche Unternehmen in Russland zu enteignen, sollte Brüssel den Zugriff auf russische Gelder beschließen. Das kannst du dir gar nicht ausdenken, ja? Und wir trommeln immer, und in Deutschland wird immer noch dafür getrommelt. Also die sind ja auch so dämlich beim ÖRR, also gestern im WDR MoMA. Der Moderator Sven Lorich, warum macht man das nicht einfach? Was ist daran so schwer? Also das ist so das ÖRR.
Es kommt bestimmt. Und Flavio, um das Ganze perfekt zu machen, die Gemengelage und die Unübersichtlichkeit, da vermeldeten auch gleich diverse Outlets, unter anderem diepresse.com, dass es ziemlich übel lief, als Volodymyr die Nase Zelensky immer wieder im Weißen Haus war. Trump, Donald, wollte nämlich keine Tomahawk-Raketen zur Verfügung stellen, obwohl die Ukraine dazu drängt. Dass sich das nun wieder geändert hätte, dafür gibt es keine Anzeichen. Also die Ukraine möchte weiter mehr Waffen. Zelensky möchte ja auch dieses belgische Geld verwenden, hat er ja auch erklärt. Dafür würde er erstmal die Ukraine mit neuen Fabriken für Waffen ausstatten, um dann den Krieg verlängern zu können. Also die Lage ist eigentlich nur protrahiert, kann man sagen. Seitwärtsbewegung im Börsenjargon. Es tut sich wenig.
Es tut sich durchaus wenig. Und dieses Treffen, was du, Paul, jetzt eben angesprochen hast, es war ein weiterer Flop in der Geschichte der Auslandsreisen von Zelensky, vor allen Dingen was den Zielort Washington angeht. Es gibt keine Tomahawk und auch was die Verhandlungen derzeit angeht. Du hattest ja schon zu Beginn einmal kurz ausgeführt, das Treffen zwischen Putin und Trump. Es wird stattfinden, nur eben nicht wie geplant, jetzt diese oder nächste Woche in Budapest. Auch da kommt langsam aber sicher Bewegung ins Spiel. Und das, obwohl Trump ja eigentlich derzeit den Fokus auf Nahost hat. Ja, aber für Zelensky sieht es, was seine wichtigste Unterstützung, seine Bastion in den USA angeht, mit Trump natürlich schlecht aus. Das wissen wir schon längst, spätestens seit diesem ersten legendären Besuch, wo er mal so richtig eins auf die Mütze bekommen hat. Aber es gab jetzt diese Woche auch eine für Zelensky zumindest gute Geschichte. Es gab nämlich eine gemeinsame Erklärung zur Ukraine von insgesamt 8 EU-Mitgliedstaaten, unter anderem auch von Deutschland. Und dort haben alle Staaten gemeinsam unterzeichnet, dass es dort zu einem dauerhaften Frieden kommen solle, den das ukrainische Volk verdient. So steht es in der Erklärung. Das Ganze wurde eben unterzeichnet auch von Friedrich Merz, Macron, Keir Starmer, Meloni, Donald Tusk und Konsorten. Ja, es ist eine gute Nachricht für Zelensky, da er einmal mehr seine Verbrecherbande auf seiner Seite hat. Das wird dort auch so beschrieben. Ich kann ja einmal zitieren aus der Erklärung. Ich habe es hier vor mir liegen. Es steht da drin, Russlands Verzögerungstaktik hat immer wieder gezeigt, dass die Ukraine die einzige Partei ist, die es mit dem Frieden ernst meint. Wir alle können sehen, dass Putin weiterhin auf Gewalt und Zerstörung setzt. Das ist jetzt ein Friedensplan, den hat Sergej Lavrov auch schon kommentiert, hat gesagt, mit uns gibt es kein neues Minsk I oder Minsk II. Wir haben unsere Lektion gelernt. Angela Merkel hat das ja damals alles offengelegt, worum es da ging. Und ein Waffenstillstand, wie er in dieser gemeinsamen Erklärung drinsteht, den wird es auch nicht geben, weil von dem würde natürlich aktuell derzeit nur die Ukraine profitieren, weil Russland bekanntermaßen militärisch da weiterhin große Fortschritte macht. Das heißt, diese gemeinsame Erklärung ist natürlich wieder mal ein trojanisches Pferd, um Russland in, ja, Verhandlungen zu zwingen, auf sehr diplomatisch ungeschickte Art und Weise, wie wir das ja mittlerweile gewohnt sind. Aber ja, es zeigt einfach einmal mehr, dass Russland derzeit nicht mehr viel auf die EU gibt, sondern einzig und allein darauf erpicht ist, mit dem US-Präsidenten Donald Trump die Sache zu klären. Und da kann man drauf hoffen, dass das im besten Falle in den nächsten Wochen und Monaten dann auch finalisiert und umgesetzt wird.
Und besagt, aber
diese Erklärung ist ja auch ein kompletter Schwachsinn, ja, weil Zelensky und Trump werden ja auch deswegen keine Freunde mehr, weil die sehr unterschiedliche Interessen haben. Trump will diesen Krieg loswerden und Zelensky braucht ihn, ja.
Die EU also, weil auch.
Die EU auch. Also ohne diesen Krieg, aber mal bei Zelensky zu bleiben, ohne diesen Krieg ist Zelensky am Ende. Weil es ja dann weil es dann wieder Wahlen gibt in der Ukraine. Und der wird im Leben ja nicht wiedergewählt. Der regiert ja, ich glaube, seit anderthalb Jahren ungefähr jetzt als ungewählter Präsident, ja. Wegen Krieg. Das ist sowas Ähnliches wie der Spannungsfall. Das ist übrigens so etwas Ähnliches wie der Spannungsfall, den ja der CDU-Kriegsrufer Kiesewetter für Deutschland gefordert hat, ja. Also Spannungsfall, also das viele wissen es gar nicht, das heißt keine Bürgerrechte, also so Corona hoch drei, ja, ja, noch viel, viel schlimmer. Noch schlimmer ist Corona und auch vor allem keine Wahlen. Und naja, also
und wenn
man sieht, wie die AfD, wie man, ja, Wehrpflicht sofort, ja gut, ich meine Wehrpflicht, wer soll denn da hingehen, ja? Und wir sehen ja jetzt, wie diese Bedrohung durch die Russen herbeigeredet wird. Erst diese ganze Drohnenpropaganda, ja, diese angeblichen russischen Drohnen, von denen ja keiner weiß, was das wirklich war, ja. Dann unerlaubte Überflüge, ja, erst hatten wir ja Estland.
Jetzt gerade wieder, während
wo man
des
hier,
Gipfels,
ja. Ja, ja, das, wo man ja wohlweislich verschwiegen hatte, dass die Esten ihren Luftraum eigenmächtig erweitert hatten. Und jetzt angeblich die 18 Sekunden über litauischem Gebiet. Russland dementiert, aber das interessiert ja hier keinen, das muss ja gelogen sein, weil es ist ja Russland, ne? Und diese Propaganda rennt, flankiert von den Staatsexperten wie Marsala und Neitzel. Der hat ja schon vorher gesagt, dass deutsche Truppen in Litauen kämpfen müssen. Ja, das ist natürlich völlig absurd. Wer soll denn da kämpfen? Deutschland könnte vielleicht 25.000 Mann mobilisieren, maximal. Frankreich auch. Und ich meine, die Russen haben Hyperschallwaffen. Das wird nicht lange dauern, um dass die 50.000, 70.000 dann aufgerieben sind. Das ist natürlich alles völliger Blödsinn. Aber wenn du diese ganz kurz noch, diese Kriegsgefahr immer wieder weiter hochpusht, und das sehen wir ja, ne? Also nach diesen Drohnen, jetzt wieder diese Überflüge, also es wird immer weiter angepeitscht. Kiesewetter hat den Spannungsfall schon mal reingebracht, andere haben ihn auch schon mal wieder wiederholt. Das heißt, das könnte im Grunde der Plan sein. Also Patrick Blab glaubt sogar, dass das der Plan ist, den aufzurufen vor den nächsten Wahlen, bei denen, auch den Landtagswahlen, bei denen ja die AfD möglicherweise über 40% bekommt im Osten.
Wenn sie denn nicht verboten ist, bis dahin in der Tat, ja. Patrick Barb übrigens hatte ich mir auch kurz bevor deinem Interview tatsächlich auch zu mir mal geholt hier ins Herz Europas und hatte mit ihm unter anderem, mit ihm, Dieter Dehm und Kevan Sofisiewicz genau darüber gesprochen, warum die Deutschen das eigentlich immer wieder mitmachen und was eigentlich mit uns kaputt ist, dass wir solchen Führern eben wie den gerade erwähnten Kriegstreibern immer wieder hinterherrennen und die Folgen davon ja auch sofort auf den Tisch kriegen. TKP berichtet jetzt, unter anderem TKP, dass russische Gasimporte ja durch die sogenannte Europäische Union komplett verboten werden. Und das trifft vor allem einen, raten darf man genau einmal, wen? Ziemlich genau Deutschland. Denn das restliche, die restliche Energie, die wir noch einigermaßen günstig bekamen, ist dann damit weg. Und die Folgen auf dem Fuße. Bild berichtet, dass laut Umfrage des Stadtwerkeverbandes VKU bereits jedes fünfte Stadtwerk, 19%, sein Gasnetz bis 2045 komplett stilllegen möchte. Fast jeder zweite Anbieter weiß noch nicht, ob er das mitmacht oder irgendwie umrüstet auf sogenanntes Ökogas. Auf jeden Fall treffen die Folgen dann für Rückbau und vor allem die Neuanschaffung für andere Heizung dann natürlich die deutschen Haushalte.
Ja, das kostet richtig Geld. Also mindestens 10.000 pro Haushalt ungefähr, hat die Bild auch miterrechnet. Und dazu passt, was die Berliner Zeitung schreibt, der deutsche Strompreis ist auf dem höchsten Stand. Also Strompreis deswegen, weil dann müssen ja Wärmepumpen angeschafft werden. Also Strom in erster Linie, ne, wenn es kein Gas mehr gibt. Der deutsche Strompreis ist auf dem höchsten Stand seit 7 Monaten. Gründen sind die Kältewelle und Sorge vor sinkender Produktion aus erneuerbaren Energien. Ja? Und gleichzeitig meldet die Junge Freiheit, dass die EU-Kommission den Plan von Wirtschaftsministerin Reiche, die wollte ja jede Menge neue Gaskraftwerke bauen als Backups, ja, für diese für den Flatterstrom, dass diese Pläne eingedampft sind, ja, weil die EU nicht erlaubt, dass Reiche irgendwelche Gaswerke mit einer Kapazität von 20 Gigawatt baut, sondern nur Kraftwerke mit einer Leistung von 12 Gigawatt. Das heißt, die EU gibt der deutschen Wirtschaft auch gleich nochmal einen Tritt in den Arsch.
Aber Katharina Reiche hat dafür ja auch Investitionen angekündigt. Also die deutsche Wirtschaftsministerin hat auch gesagt, dass wir jetzt sofort Investitionen kriegen werden in der Ukraine. Sie war ja in der Ukraine nochmal, hat sich dort am Bahnhof, wie man das so macht, es scheint in der Ukraine mittlerweile da in Kiew ein eigenes Gleis zu geben.
Am Bahnhof für politische, die Milliarden
jetzt
verschenkt.
Jetzt darf ich auch ausreden, ein eigenes Gleis zu geben für solche Auftritte. Diesmal gab es keinen Fliegeralarm, aber Frau Reiche hat dann da gestanden. Ich glaube, es waren 200 Millionen, Melina, wenn du dazu auch was sagen möchtest, dann.
Nur 200 Millionen?
Ich glaube nur, ja.
Also der Klingbeil hat 9 Milliarden pro Jahr versprochen. Also ich glaube, der hat mehr Krimsek gekriegt.
Na, der ist auch Finanzminister. Frau Reich ist ja nur Wirtschaftsminister. Und Wirtschaft haben wir gar nicht mehr. Finanzen haben wir noch ein bisschen, weil wir noch ein bisschen Kredit haben. Ja, lustig, was so im Woken-Deutschland so passiert. Auf das nicht erwache, macht die Politik im Inland auch immer noch mehr Druck und hat es dann dieser Tage so überrissen, dass jetzt sogar den altmedialen, selbsternannten Kritikern irgendwie aufgeht, da ist was nicht ganz okay. Zumindest tobt mittlerweile sogar Weltbild und alles, was sonst so am linksradikalen Rand rechtskonservativ simuliert, weil Norbert Bolz hausdurchsucht wurde. Norbert Bolz, ein, kann man sagen, kalter Konservativer vom alten Schlag, ein Medienwissenschaftler, der eine Taz-Kommentierung im Netz weiter kommentierte, also ein Post auf Twitter X von der Taz, die sich über das Woke Deutschland äußerte. Und dazu schrieb Norbert Bolz, gute Übersetzung von Woke, Doppelpunkt, Deutschland erwache. Und Flavio, Deutschland erwache ist unter anderem die Losung der SA gewesen, also von Hitlers Sturmabteilung, die er irgendwann absolviert hatte und daraus seine Schutzstaffel machte, mehr oder minder. Und das wusste dann auch ein Ermittlungsrichter namens Lars Fricke, das ist jenes Stück Juristenabschaum in der Probe, das auch beispielsweise die Beschlüsse gegen mich damals unterschrieb. Dieser Lars Fricke, der wirklich zu denen gehört, die auf die Anklagebank am dringendsten müssen, der unterschrieb dann einen Durchsuchungsbeschluss gegen Norbert Bolz, weil Herr Bolz mit so einem Kommentar ja eventuell die Nazi-Herrschaft verherrlichen wollte. Deswegen erhielt Herr Bolz Besuch. Und das hat doch ein kräftiges Rauschen im Blätterwald ausgelöst.
Ja, und zwar vollkommen zu Recht. Norbert Bolz, angesehener Professor, der auch Weltkolumnist ist, auch dort immer wieder Auftritte hat. Auch Ulf Poschardt hat sich schon vollkommen zu Recht zu Wort gemeldet und gesagt, dass das eine schwere Verletzung jeglicher Rechte ist, die Norbert Bolz dort widerfahren ist. Und ich hatte mir auch am heutigen Vormittag noch ein Interview von ihm, ein aktuelles bei Apollo News, mir angeschaut, die wohl gestern Nachmittag direkt zu ihm nach Berlin gefahren sind und ihn vor Ort mal befragt haben, wie es ihm geht mit der Situation. Er hat das auch noch einmal beschrieben, hat ausgeführt, dass die Polizisten wohl ganz jung gewesen seien, ganz höflich ihn besucht hätten, ja, und ihn einfach mal am Ende wohl noch da ihn damit konfrontiert haben, gesagt haben, Herr Bolz, in Zukunft mal besser nicht mehr solche problematischen Inhalte posten. Ja, also im besten Deutschland aller Zeiten darf man nicht mehr mal satirisch einen Post kommentieren, denn nichts anderes hat er damit ja gemacht. Und ich finde auch seine Zuschreibung dessen, wie er diesen Taz-Artikel kommentiert hat, im Kern zutreffend. Und das ist ja das Verrückte, dass wir in Deutschland mittlerweile eine Hausdurchsuchung dafür bekommen. Wenn wir auf Twitter einen Artikel von einer linksradikalen Zeitung, ja, das ist die Taz, einfach nur kommentieren, ja, mehr ist das nicht gewesen, das war komplett harmlos, ich habe den Post mir auch nochmal angeschaut und einfach nur ein kommentierender Beitrag, mehr ist das nicht gewesen, ja, und dafür bekommt ein Professor, der Weltkommentator ist, eine Hausdurchsuchung und muss sich dafür rechtfertigen und die Polizisten sagen ihm am Ende, am besten schreib sowas einfach mal nicht mehr, ja.
Genau.
Da sehen wir, an welchem Punkt wir jetzt hier wirklich mittlerweile angekommen sind, also wenn ein Professor Norbert Bolz eine Hausdurchsuchung bekommt, dann wissen wir, wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland steht. Ja, das sollte auch den Letzten mittlerweile mal noch abgeholt haben und zeigen, wo wir hier mittlerweile stehen, weil wer es jetzt immer noch nicht gecheckt hat, ja, der, der ist irgendwo ganz, ganz falsch abgebogen. Und ich kann nur an der Stelle meine Solidarität, ja, das mache ich sonst, machen sonst immer die Linken, das mache ich jetzt mal auch, ja, mit Norbert Bolz zum Ausdruck bringen. Aber er sagte in diesem, wie ich finde, sehr sehenswerten Interview mit Apollo News, und das ist absolut richtig, diese Hausdurchsuchung, die er bekommen hat, Die ist, sage ich mal, aus kommunikativ-strategischer Sicht nicht sehr, sehr klug gewesen von der Exekutive und von dieser staatlichen Meldestelle Hessen gegen Hetze, ja, die da ja da dahinter steht. Denn Norbert Bolz hat natürlich einen kommunikativen Background und kann Interviews führen und das Ganze wird öffentlich gemacht. Ja, aber, und das ist die Schattenseite dieser Hausdurchsuchungen, gibt es mittlerweile tagtäglich in Deutschland. Und in den meisten Fällen finden sie eben nicht bei einer Person wie Norbert Bolz oder Paul Brandenburg statt, die damit dann an die Öffentlichkeit können und sich da in gewisser Weise auch zur Wehr setzen können. Hm. Ja, das heißt, das Ganze hat natürlich eine dunkle Schattenseite, aber es ist, wer jetzt immer noch sagt, wir haben ja Meinungsfreiheit und wir können ja alles sagen, der schaue sich den Fall Norbert Bolz an und überlege, was er da gerade von sich gegeben hat.
Melina, Norbert Bolz sagte ja auch dazu, vorher, das ist das, was die Politik meint, wenn sie sagt, sie wollte die Bürger abholen. Das sagte er vor dieser Hausdurchsuchung, aber es bezieht sich ja in bitterer Weise auf seinen eigenen Fall.
Ja, er hat auch gesagt, er würde jetzt nur noch Bäume posten. Das war, inzwischen gibt es eine Menge Leute, die Bäume posten bei X, einfach aus Solidarität. Aber ich habe noch eine sehr lustige Geschichte dazu. Marcel Lute hatte mich auf das Gedicht von Tucholsky von 1930 aufmerksam gemacht, Deutschland erwache. Ja, also da hat Tucholsky ein antifaschistisches Gedicht geschrieben und ein User auf X, der hat mich drauf gebracht, mal bei Wikipedia nachzuschauen, weil das Gedicht von Tucholsky, Deutschland erwache, hatte eine eigene Seite. Hatte. Die ist nämlich gelöscht worden und zwar vorgestern, am 23. Oktober, genau an dem Tag, als die Hausdurchsuchung bei Bolz bekannt wurde. Da steht, man kann das noch aufrufen, gib mal ein, also Wikipedia, Deutschland erwache Tucholsky, da steht 22.13 Uhr, Holmium löschte die Seite Deutschland erwache Gedicht. Stell dir das mal vor. Das hatte bis vorher, also bis vorgestern hatte das eine eigene Seite. Das ist echt schon Orwell. Da löscht Winston ja auch dauernd die Vergangenheit. Ne?
Ja, genau so ist
das. Und es
das.
Ist aber auch, es ist ja generell verrückt. Es kommt ja immer drauf an, wer das benutzt. Ne? Es gibt ja die Komposition Deutschland erwache, Engagement und Ironie, Musik gegen Rechtsradikalismus, wurde 2023 gefördert vom GEMA Neustart Kulturstipendium. Und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien damals, Claudia Roth. Ja? Aber was besonders witzig ist, dass jetzt auch Links-Twitter komplett heiß läuft. Ja? Weil diese absurden Justizbehörden haben ja jetzt echt überzogen. Ja? Also selbst dieser NGO-Profiteur Ralf Füchs, selbst die Taz, ja, hat's auch bis zur ehemaligen Grünen-Chefin Ricarda Lang, haben sich also empört über die Hausdurchsuchung bei Bolz, weil die merken, dass diese Aktion natürlich nach hinten losgehen kann. Und sie haben natürlich Angst, dass die Menschen merken, in was für einem absurden Land sie inzwischen leben. Und das ist ja ein Land, das diese Linken ja eigentlich ganz genau wollen, ja. Und das ist natürlich kein Einzelfall. Auch zum Beispiel Todenhöfer, Jürgen Todenhöfer, der ehemalige CDU-Politiker, dem ist das ja auch kürzlich passiert. Für den Post, Herr Netanyahu, protestiert Ihr Gewissen denn nie, wenn Sie den Palästinensern dasselbe antun, was die verfluchten Nazis den Juden angetan haben? Hausdurchsuchung, Einziehen von Telefonen und digitalen Geräten, ja. Also das verschont auch nicht mehr Prominente. Das hat ja, das hat natürlich den Sinn, bestrafe einen, erziehe Hunderte, ne? Ja. Frei nach Mao.
Ja, genau so ist es. Und der Todenhöfer hat es ja schon vor Bolz auch auf die amerikanische Wahrnehmung geschafft. Tucker Carlson kommentierte den Fall Jürgen Todenhöfer neulich in seinen Morning Notes und sagt, für Amerikaner mag das schwer zu verstehen sein, aber in weiten Teilen Europas gibt es einfach keine Meinungsfreiheit. Das ist Tyrannei. Deutsche Anti-Aufwiegelungsgesetze verbieten es, den Holocaust zu relativieren oder zu trivialisieren, was völlig subjektiv ist. Gibt es in Deutschland wieder eine Gedankenpolizei? Fragt Tucker Carlson natürlich nur rhetorisch und antwortet selbst, ja, natürlich, die gibt es. Aber ich meine, ihr beiden, die dürfen sich noch freuen. Ja, sowohl Norbert Bolz als auch Jürgen Todenhöfer dürfen sich freuen, denn sie sind ja noch nicht verhaftet worden. Sie sind ja nur durchsucht worden, nur gestürmt worden. Und man könnte ja auch drüber nachdenken, sie als geheimdienstliche Agenten mal zu verhaften und ein bisschen wegzusperren. Und wer das jetzt für die total spinnerte Übertreibung eines Mannes hält, den ja viele als zu radikal betrachten, also mich natürlich, der muss einfach nur nach Thüringen gucken und feststellen, dass er vielleicht den Sinn für die Realität schon lange verloren hat und die Radikalität hinter ihm steht und nicht aus seinem Podcast-Gerät kommt. Denn in Thüringen, Da hat es der faschistische Innenminister der SPD nun geschafft, genau das zu tun. Er hat nämlich der Thürings AfD und damit indirekt natürlich auch Björn Höcke vorgeworfen, dass diese für Russland spionieren würden. Und das ist, glaube ich, Paragraph 99 oder so, oder nein, 88 vielleicht, des Strafgesetzbuches in Deutschland, geheimdienstliche Agententätigkeit, die steht da im Raum. Denn das würde die AfD machen, indem sie mit parlamentarischen Anfragen die kritische Infrastruktur und andere geheimschutzrelevante Dinge erfragen. Krass. Würde, wohl im Auftrag Moskaus. Soll heißen, wenn die AfD anfragt, welche Autobahnbrücken jetzt schon wieder abrissreif sind oder sanierungsbedürftig, um den katastrophalen Zustand der deutschen Infrastruktur in Erfahrung zu bringen und öffentlich zu machen, dann ist das Spionage für Adolf Putin.
Ja, und das ist natürlich eine Kampagne.
Sekunde bitte, Milena. Und das sagt eine SPD natürlich in Thüringen, die bei 7% gerade in den Umfragen steht, während die AfD natürlich ganz weit vorne liegt. Und Jens Spahn, Milena, schlägt da eben in die gleiche Kerbe, der beliebte Massenmörder der CDU, und verlangt natürlich jetzt von Alice Weidel eine Erklärung, ob man und wie man da für Moskau spionieren würde.
Ja, Lauterbach hat das ja auch sowas Ähnliches gepostet. Ich meine, ausgerechnet Lauterbach. Das ist natürlich eine koordinierte Kampagne jetzt. Ja?
Nein.
Ja gut, nachdem sich AfD gleich Nazi irgendwie nicht mehr ausgeht, das hat sich etwas erschöpft, weil ja inzwischen jeder mit einer anderen Meinung Nazi ist, da musste was Neues her. Und ich stelle mir vor, wie diese Werbeagentur nachts um 12 da sitzt und sagt, Mensch, bringen wir doch die beiden größten Bösewichte zu einem Superbösewicht zusammen. Ja, AfD gleich Russland. Wow. Ja, und dann wird das halt rausposaunt und immer in die Köpfe gehämmert. Und der einzige Nachteil an dieser Kampagne, es gibt anscheinend überhaupt keine Beweise, also überhaupt keine Belege, weil zumindest werden keine genannt. Also sie würden ja genannt, wenn sie da wären, ja. Und damit ist das natürlich nichts weiter als eine heftige... Gibt es wirklich Belege?
Nein, aber es gibt die Welt.
Ja, eben.
Warte. Und es gibt einen Weltjournalisten, der von der Welt gefragt wurde, wie denn der SPD-Innenminister dazu kommt und ob es nicht eine Kampagne sein könnte angesichts der Umfragewerte. Und weißt du, was dieser Weltjournalist gesagt hat?
Nein.
Der hat gesagt, ja, man könnte das vermuten, dass es eine Kampagne sei, aber der Mann, der das behauptet, ist ja Innenminister. Und der habe bestimmt Informationen, die das rechtfertigen, weil der wisse ja auch, wenn er die nicht hätte, dann wäre er ja ganz schnell weg vom Fenster, davon würde die CDU Gebrauch machen. Ja, das ist höheres Doppeldenken. Das ist Doppeldenken. So muss man denken, wenn man ein Stiefellecker des Regimes ist, wie diese sogenannten Journalisten der Welt. Es war übrigens, oder es ist Paragraph 99, vielleicht auch nicht 88, sondern Paragraph 99 des Strafgesetzbuch, geheimdienstliche Agententätigkeit. Ich sage schon lange, ihr Lieben, das gilt in Richtung des Nazi-hassenden Geschlechtes von Witzlebens. Genauso wie in deine Rechnung, Milena. Dieser Paragraph 99, geheimdienstliche Agententätigkeit, den werdet ihr alle noch kennenlernen. Aber sowas von. Weil genau das ist die Stoßrichtung. Ja, ich meine das ganz ernst. Flavio, und du, wenn ich dich so anhöre.
Flavio murmelt nur noch.
Er murmelt nur noch, ja. Ich meine, das
traust du dich nicht, oder? Traust du dich nicht mehr.
Natürlich traue ich mich noch.
Trau dich doch.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja noch ein junger Mann, der noch vieles vor sich hat.
Das sagst du jetzt zum zweiten Mal. Und
im Gegensatz zu mir meinst du. Genau. So nach dem Motto, ich habe die Zukunft schon hinter mir. Ich kann mich das trauen, oder?
Stimmt, die alten Säcke, die fühlen sich immer angegriffen, wenn man sagt, dass man ein junger Mann ist. Das habe ich gerade vergessen.
Ach, jetzt auch noch alter Sack, ja, okay.
Alter Sack, ich bin ja kein alter Sack, ich bin...
Nein, eine alte Säckin, Entschuldigung. Nein, Spaß. Ach so. Also mal Spaß beiseite, aber morgen ist es tatsächlich soweit, dass ich ein weiteres Erdenjahr hier vollbracht habe. Aber das ist nicht wesentlich relevant. Ja, große Party und Feier hoffentlich.
Ach so.
Wie alt wirst du denn?
Ich wurde nicht eingeladen.
Sanfte 33. Wie damals.
Mein Gott, 33, das ist ja eine fürchterliche Zahl.
Richtig, das ist eine rechtsradikale Zahl und ich werde es auch für mich behalten.
War das nicht auch das letzte Lebensjahr für Jesus?
Richtig.
Ja, also
da bist du ja heute schon die zweite, die mir das sagt, Milena.
You are digressing. Wir kommen vom Thema ab, ein bisschen kommen wir vom Thema ab.
Ja, ich wollte das eigentlich auch als Thema. 33 ist nämlich der perfekte Vorwand, um hier mal auf die ganz harten Themen zu kommen und nicht über diese 99 weiterhin sprechen zu müssen.
Denn nicht Paragraph 88 ist, das tut mir sehr leid. Ja, genau.
Ja, mach mal, Flavio.
Ja, nein, ich wollte eigentlich euch nur fragen, ob ihr es auch mitbekommen habt, dass der
88 ist übrigens verfassungsfeindliche Sabotage.
Lass ihn doch mal ausreden. Jetzt,
Entschuldigung. Also.
Ja, ihr seid mittlerweile auch schon so ein eingespieltes Team, dass ihr euch immer gegenseitig unterbrecht. Ne? Ich merke, der Podcast ist mittlerweile fortgeschritten. Ich habe viele Folgen verpasst. Also, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass der beste Kanzler aller Zeiten, Dr. Friedrich Merz, in Klausurtagung war am vergangenen Wochenende. Es gab ja diesen riesenmedialen Aufschrei, dass ehemalige CDU-Promis gesagt haben, hier Brandmauer und so aufweichen, Neuausrichtung der CDU, neuer Umgang mit der AfD, Riesendrama auf Seite der Linken, das darf alles nicht passieren und so weiter. Dann gab es noch diese schlimme Aussage über die Stadtbilder, die sich ja, oder das Stadtbild, was sich ja hier verändert hat, kommen wir sicherlich auch noch gleich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall hat Herr Dr. Friedrich Merz danach gesagt, nach dieser ja, das habe ich immer dazu gedichtet, weil ich will das sein.
Ziemlich.
Ja, ich meine auch nicht, dass er Doktor ist, aber dennoch hat er jetzt am vergangenen Montag, nach dieser Klausurtagung, kam er dann zu dem Schluss, dass seine Partei die AfD als den Hauptgegner von nun an betrachtet und die AfD hat er als eine Partei bezeichnet, die uns vernichten will. Das sind schon mal harte Worte, vor allen Dingen nachdem diese gefühlte Annäherung jetzt von diesen ehemaligen CDU-Promis kam und diese Forderung der Aufweichung der Brandmauer. Und nach dieser Klausurtagung ist wohl ganz klar, wer sich dort intern durchgesetzt hat. Es sind nämlich die Stimmen, die Stichwort 33 die AfD für den Rechtsnachfolger der NSDAP halten. Und ja, das fand ich durchaus eine bemerkenswerte Entwicklung in dieser Woche, da nach diesem Aufschrei ja viele gedacht hatten, unter anderem ja auch Julian Reichelt, dass jetzt die CDU sich da vielleicht nach dieser Klausurtagung neu ausrichten werde und die Hand Richtung AfD ausstrecken werde. Aber es ist jetzt die Hand geworden, wie er sagte, die uns vernichten will. Also ganz neue Töne, das muss man sagen. Und da kann ich an der Stelle ganz unparteiisch der AfD gratulieren, weil das wird sie in den Umfragen jenseits der 30% machen.
Nein, Moment. Also da habe ich zufälligerweise eine Info, Flavio, die gar nichts damit zu tun hat. Apollo News meldet, im Osten liegt die AfD mittlerweile flächendeckend bei 40%. Bundesweit deutliche Mehrheit gegen Verbotsverfahren. Die AfD steht laut einer Umfrage eben dort. Ein Verbotsverfahren findet in der Bevölkerung keine Zustimmung. Und auch im Westen geht es ja immer weiter rauf, Milena. Das könnte zusammenhängen, oder? Also könnte nur. Im Schwurbler.
Ja, klar. Also. Ja, ich meine, die Bürger merken halt, dass es abwärts geht. So blöd sind die Leute ja nicht. Also mit allem. Demokratie, Wirtschaft, die sehen die Migration. Wen sollen sie denn jetzt wählen von den Blockparteien? Und die einzig erfolgversprechende Möglichkeit, sich zu wehren, ist natürlich die AfD, weil sie halt schon weit oben liegt. Wenn du das BSW wählst, dann musst du 3 Jahre warten, um zu gucken, ob deine Stimme angekommen ist. Ja? Ob die AfD natürlich hält, was sie verspricht, wahrscheinlich auch nicht, ist eine Partei. Aber das kann natürlich trotzdem Auswirkungen haben. Das sieht man ja ganz gut in Schweden. Als die Schwedendemokraten dort mal richtig abgesahnt haben, da haben die anderen Parteien tatsächlich umgedacht. Ja? Schweden hat ja inzwischen harte Migrationsgesetze. Die haben ja vorher im Grunde auch alles reingelassen, haben einen riesigen Sozialstaat aufgebaut, um ihre Migranten, die sich da halt auch ja sehr wohl gefühlt haben. Und inzwischen reisen ja mehr Migranten aus als ein, also seit 2024. Also die reisen dann zu uns ein, ja. Und es ist ja nicht das eigene Land. Auch Dänemark hat umgedacht. Polen, Ungarn haben ja illegale Migration von vornherein unterbunden. Und hier sitzen die Politiker noch und erzählen uns, sie könnten nichts machen, weil es um EU-Gesetze geht. Ja? Und das ist natürlich gelogen. Das ist ja beinhart gelogen. Die anderen machen es ja auch. Ja? Und nein, also sie tun nichts, weil sie nicht wollen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Also das neue Tun ist in Deutschland Reden. Also Worte statt Taten. Das sieht man ja auch an dieser Stadtbild, ja, aber diese Stadtbilddiskussion, im Grunde eine einzige Nebelkerze, ja, also Ja, ja. Ich meine, es ist ja manchmal ganz lustig, zum Beispiel diese Demo, wir sind das Stadtbild, ja, ausnahmslos weiße Deutsche aus dem lügenden Milieu, organisiert von staatsfinanzierten NGOs. Ja. Die haben mich ja spontan an die Leute erinnert, die in der Corona-Zeit in der Fußgängerzone unterwegs waren und gerufen haben, wir sind geboostert. Ja, und oder diese, da habe ich habe da so ein bisschen geguckt, die ist eine Soziologin namens Christine Barwick-Groß. Die
hört, ja, mit dem Moment, Namen weiß man auch schon Bescheid.
Warte, es wird noch besser. Die an der Berliner Humboldt-Universität zu urbaner Diversität forscht.
Okay, gut, das reicht. Danke.
Die hat jetzt auf die Frage nach dem größten Problem im Stadtbild gesagt, vielleicht zu viel Polizei. Zu viele Kontrollinstanzen,
Bildung ist
extreme
Betrug.
Armut, ja, extremer Reichtum und zu viel Rechtsextremismus.
Nee.
Unis, es ist schon ein bisschen lustig.
Unis sind Betrug, da hat Christian Schneider recht. Und wenn dann eine Doppelnamen-Uschi da Forscherin spielt, dann weißt du, wofür die Steuergelder draufgehen.
Urbane Diversität.
Ja, hör auf, bitte, es tut weh. Das ist ja fast so schlimm wie das, was ich nicht hören möchte. Ich wusste es, es musste jetzt kommen. Was die Faschos da in Uniform und Roben aber dann noch weiter treiben, während die mit Nebelkerzen davon ablenken, das lesen wir bei Reitschuster unter anderem, denn Humor haben sie gar nicht und sie lassen auch nun gar nichts in eine Richtung zu, dass man meinen könnte, sowas wie Norbert Bolz sei vielleicht übertrieben. Im Gegenteil. Es ist alles rechts und muss vernichtet werden. Reitschuster berichtet, Staatsschutz ermittelt wegen Deutschlandflaggen. Den Hagen hat der Ermittlungen aufgenommen, nachdem er nachts zu Sonnabend in der Gemeinde Nachrot-Wimmlingen-Werde, in dem Fall keine Forscherin der FU, sondern der HU, sondern ein Ortsname, dort in Nachrot-Wimmlingen-Werde zahlreiche Deutschlandflaggen gehisst worden waren. An Mastenwegen und am Funkturm hingen plötzlich schwarz-rot-goldene Fahnen. Die Zahl lag laut Polizei bei über 40. Unterhalb des Funkturms befand sich ein Schild mit der Aufschrift Nationalstolz ist kein Verbrechen. Die Bürgermeisterin der Gemeinde, Birgit Tupert, parteilos, sagte dem Portal Come On, wenn es einen rechten Hintergrund hat, dann geht das gar nicht. Hey, ich meine ganz ehrlich, Flavio, das Land ist reif fürs Aussterben, oder? Also das ist nicht mehr anders, man kriegt es nicht mehr anders gefasst.
Wahnsinn, ja. Ich würde diesem Staatsschutz, der da jetzt ermittelt, wegen wie viel?
40?
Ja, 40. Oh, nein, das gibt's ja
keine
nicht.
Keine 88.
40 Deutschlandflaggen in Deutschland.
Keine 18.
Das kann ja wohl keine nicht 83. wahr sein. Also ich würde dem Staatsschutz einfach mal eine Reise nach Istanbul, eine Reise nach Paris oder eine Reise nach Rom finanzieren. Kosten gehen auf mich.
Wirklich?
Und da, na, selbstverständlich.
Dann sagen wir gleich die Mailadresse hier an, wo Sie sich...
Sehr gerne. Da können Sie dann nämlich einmal sehen, dass die 40 türkische Flaggen, französische oder italienische Flaggen innerhalb der ersten 5 Minuten an jeder Ecke sehen werden. Das ist das Normalste der Welt, dass in einem Land die Nationalflagge weht. Und es war jetzt ja noch nicht mal die Flagge vom Kaiserreich, ja, die man ja bei diesen sogenannten Reichsbürgern immer findet. Ja, es war die deutsche Nationalflagge. Wenn da jetzt 40 Reichsflaggen geweht hätten, dann hätte ich da irgendwo nachvollziehen können, dass man da mal gucken will, was da los ist. Ja, aber bei 40 Deutschlandflaggen, Mai, wir sind in Deutschland, damit muss man leben, dass da es paar Bürger gibt, die einfach noch so etwas wie Nationalstolz in sich tragen.
Was, Nazi?
Ja, Achtung, Nazi, rechts.
Flavio, ich hätte jetzt zum ersten Mal wirklich Angst, dass sich der Staatsschutz bei mir meldet, weil wenn die das jetzt hören und sagen, das nehmen wir, dann zahlst du mal ein ganzes Kommissariat, was nach Paris fliegt. Ich bin gespannt, was das kostet.
Dann brauche ich deine Community, zahle ich das und deine Community spendet mir ein paar Tacken und dann haben wir es refinanziert.
Ich fürchte, jetzt kriegst du noch mehr böse Briefe, die du nicht haben willst, aber wie du meinst.
Ach. Sollen sie nur.
Aber es ist ja auch lustig, ne, was alles verboten ist. Man weiß ja inzwischen gar nicht mehr, was alles Nazi ist. Ne? Tucholsky ist Nazi, Deutschlandflaggen, Deutschland erwache.
Ja.
Aber nicht hoffnungslos sein. Ich glaube, mit dem Wort oder mit dem Spruch Deutschland verrecke, kommst du gut noch durch. Also ich glaube, der ist nicht verboten.
Sogar Sieg Heil ist okay. Wenn du SZ, also wenn du schön der Alpenwaffen-SZ angehörst, dann darfst du sagen Sieg Heil CDU. So, das geht so vor Gericht durch.
Es kommt immer drauf an, wer was sagt. Ne? Aber Deutschland verrecke, das sagen ja meistens die Antifanten. Also insofern, Das geht noch.
Gute Nachricht. Ich habe dir noch eine kleine lustige Geschichte aus meiner neuen bayerischen Heimat zu erzählen.
Aus dem Reiche Södolfs des Ersten, meinst du? Ja?
Richtig, aus dem Reiche Södolfs des Ersten, der ja so nicht genannt werden darf. Hier ist nämlich ganz bei mir in der Nähe im wunderschönen Erding, man wird es kennen vom Erdinger Weißbier oder der größten Therme der Welt, die dort untergebracht ist. Dort kam jetzt am Mittwoch kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, denn die Polizei wurde darüber informiert, dass in Erding eine verdächtige Person unterwegs sei in Tarnkleidung und mit einem Gewehr bewaffnet. Daraufhin hat dann die Einsatzzentrale ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach Erding geschickt und einen Hubschrauber noch mit dazu. Und dann aber der folgenschwere Irrtum, was die Polizisten, die Beamten nämlich nicht wussten, dass es sich bei dem bewaffneten Mann in Tarnkleidung um einen Bundeswehrsoldaten handelt, der an der aktuellen Großübung Marshall Power teilnimmt. Die Soldaten wiederum, die hielten das Anrücken, und jetzt wird's kurios, der Polizei für einen Teil des Trainingsszenarios und eröffneten das Feuer mit Manövermunition auf die Polizei. Diese Art von Munition, die gibt zum Glück nur einen lauten Knall von sich und keine Projektile. Die Polizei wiederum, die vermutete einen echten Angriff, erwiderte mit scharfen Waffen und schoss auf diesen Soldaten, der mit einem Streifschuss fast gestorben wäre. Er war am Ende, hatte er nur leichte Verletzungen, aber wenn dieser Streifschuss ein paar Zentimeter weiter rechts stattgefunden hätte, dann wäre dieser Soldat jetzt nicht mehr unter uns. Ja?
Wenn er ein Blattschuss
gewesen wäre. Das muss man sich mal vor Augen führen, dass die Polizei fast einen eigenen Soldaten umgebracht hätte bei einer Übung. Ja, wir kamen ja vorhin noch darauf zu sprechen, wie sehr der Russe sich vor uns fürchtet. Und ich glaube, wenn diese Information ist ja alles offiziell, ich habe es heute Morgen noch im Bayerischen Rundfunk gelesen, hat mir ein Kollege hier geschickt, weil Erding keine 20 Minuten von meiner neuen Heimat hier entfernt ist. Das ist schon wirklich absurd, was hier mittlerweile in Deutschland so vor sich geht und wie schlecht mittlerweile die Polizei mit der Bundeswehr scheinbar in Kommunikation steht. Also das hier nur eine kleine Anekdote aus dem besten Deutschland aller Zeiten wollte ich nochmal erzählt haben, weil ich es wirklich kaum glauben konnte, als ich die Story heute Morgen gelesen habe.
Stell dir mal vor, jetzt verrät die AfD diese Geschichte an die Russen. Mein Gott, was dann passieren könnte. Aber möglicherweise müssten die dort ein bisschen an ihrer Kommunikation arbeiten. Man könnte so eine Übung ankündigen. Ja, aber ist wahrscheinlich alles streng geheim.
Ja, Kommunikationsberaterin Milena Preradovic. Kannst dich ja mal bewerben bei der Polizei in Erding. Vielleicht nehmen sie dich.
Gleich morgen.
Man könnte lachen, man sollte lachen, weil es natürlich sehr beruhigend ist zu wissen, dass die deutsche Bundeswehr von einem einzelnen Polizisten gestoppt werden kann, wenn es drauf ankommt. Was nicht so wahnsinnig lustig ist, ist, dass diese Truppen des besten Deutschlands aller Zeiten da genau das übten, was sie auch in Hamburg vor kurzer Zeit übten, nur in noch härterer Form. Damals war es irgendwie Red Dawn oder so. Nee, das ist dieser Film, wie die bösen Russen Amerika erobern. Red Bravo, glaube ich, hieß das, die Übung in Hamburg. Nur üben sie in Bayern den Angriff von irregulären Kombattanten, also Teile hybrider Kriegsführung gegen den bösen Russen. Sie sind zum Glück so blöde, dass sie sich dabei selber erschießen, aber sie laufen eben so durch die Walachei bei uns und wollen die Leute genau auf das vorbereiten. Es ist halt völlig normal, dass die Bundeswehr plötzlich um die Häuser streicht und da übt, den bösen Russen zu erschießen. Ja.
Ja, es gibt jetzt ja auch ein neues Gesetz, falls ihr es mitbekommen habt, hier im besten Bayern aller Zeiten, im Land von Södolf dem Ersten, der hier ja mittlerweile schon seit gefühlten Jahrzehnten die Geschicke dieses wunderschönen Freistaates leitet. Er hat hier ein geplantes Gesetz zur Förderung der Verteidigungsindustrie jetzt ins Leben gerufen. Er sagte dazu, das gibt es nur in Bayern. Dabei soll es konkret darum gehen, Rüstungsunternehmen bei der Betriebsansiedlung oder bei möglichen Erweiterungen im Baurecht zu vereinfachen, sodass diese sich vergrößern können, leichter ansiedeln können. Sie sollen außerdem auch finanziell unterstützt werden von der Bayerischen Förderbank LFA. Diese soll ermächtigt und ermutigt werden, die Kapitalausstattung den Rüstungsunternehmen zukommen zu lassen. Und Söder ist da auch noch wirklich stolz drauf, dass Bayern jetzt hier zu einem Ort wird, der, wenn das so weitergeht, möglicherweise bald zu einem strategischen Ziel Russlands
werden könnte. Nach der Schlacht von Erding wurde die Industrie ermächtigt in diesem Fall.
So lässt sich das zusammenfassen.
Gut, ja. Das Schöne ist ja in Bayern, dass es von einem wirklich von einer Witzfigur regiert wird, wie Faschisten das gerne mal so sind, ein Horrorclown wie Söder der Erste. Nicht so schön ist, dass ihr tatsächlich, liebe Deutsche und liebe Bayern, dafür Steuern zahlt. Und ich sag's nochmal, Deutschland ist für Steuerzahler das, was Epstein Island für die Frauen waren, die dort vergewaltigt wurden. Und es wird eher noch schlimmer werden. Das fürchte ich, wird bis zum Ende der Fall sein, bis ihr irgendwann aufsteht und Herrn Söder in die Ketten legt, in die Norbert Bolz eigentlich sollte.
Den könnte man eventuell mit einer Bratwurst in einen Käfig locken.
Oh, weia, ja, das
die Södolf-Falle.
Das könnte man wahrscheinlich wirklich, das wäre dann ganz witzig. Und dann nennst du das Södolf ist, ist ja, glaube ich, immer seine. Also er nennt sich Söder ist, das ist natürlich sein Twitter-Handle dafür, ja. Tja, wird erstmal nicht passieren, fürchte ich. Es braucht noch ein bisschen mehr Schmerz, aber der wird geliefert, kein Problem. Jede Woche gibt es eine neue Ausgabe von muslimischem Gruppenkuscheln bzw. Gruppenvergewaltigung. Diesmal trifft es ein 17-jähriges Mädchen, das wieder nicht Sichten-Luzi war. Die gute Zigaretten-Lucia Remsma, nein, nicht Remsma, sondern Neubauer, erklärte ja, dass die größte Gefahr für Frauen und Töchter ihrer Art nicht etwa Migrantenmänner sein, sondern alle möglichen andere Dinge. Es traf ein 17-jähriges Mädchen. Diesmal in Heinsberg soll sie von 5 Syrern gruppenvergewaltigt worden sein. Die Polizei rückte mit SEK an. In Bremen wurde eine 30-jährige Mutter vor den Augen ihres Sohnes erstochen. Die Polizei veröffentlicht das Fahndungsfoto von Keyan Özdemir. So heißt der mutmaßliche Mörder. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung halten die Ermittler es für möglich, dass er inzwischen in der Türkei untergetaucht ist. Also wir haben natürlich, wie Zichten-Luzi sagt, überhaupt kein Problem mit muslimisch-arabischer Gewalt in Deutschland. Probleme sind ganz woanders. Und das meint auch der Stellvertreter von Bundeskanzler Dr. BlackRock, Lars Antifa Klingbeil. Der hat nämlich einen Vortrag gehalten auf dem Kongress der Gewerkschaft IG Bau, Chemie und Erden in Hannover und sich da ganz heftig gegen die Stadtbilddebatte gewandt und die Wortwahl seines Chefs. Er meinte, wir müssen als Politik höllisch aufpassen, welche Diskussionen wir anstoßen, wenn wir auf einmal wieder in wir und die unterteilen, in Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne. Klingbeil sagte weiter, er wolle in einem Land leben, in dem die Politik Brücken baue und Gesellschaft zusammenführe, statt mit Sprache zu spalten. Und ich sage es euch auch, mein Klingbeil, ich möchte in einem Land leben, bei dem nicht das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht.
Da kann ich ihn verstehen, wenn ich habe letztens ein Foto von ihm gesehen.
Ja, Antifant hat bei ihm eine ganz neue Wirkung. Aber das ist Bodyshaming, Lena. Das kann man.
Das stimmt.
Wenn man Gallert Berger als solche bezeichnet, dann ist das ist unfein.
Nee, das tue ich nicht.
Das darf man nicht. Völlig ohne jeden Zusammenhang vermeldet Journalistenwatch, die ungeheuerlichen Zustände, die in Deutschland nach 10 Jahren Massenmigration herrschen, finden auch im Ausland immer mehr Interesse. So werde etwa die Rede des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer, in der daran erinnert, dass 88% der fast, oh, da ist sie wieder die Zahl, dass 88% der fast 150.000 Personen, die in Deutschland per Haftbefehl gesucht werden, Ausländer sind. Auch von englischsprachigen Twitter-Accounts. Mhm. Tatsächlich hat eine parlamentarische Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmeier an die Regierung genau das ergeben, zum Stichtag 1. April 2025.
Nicht 20. April?
Diesmal nicht. Ich glaube, dann ist nicht 21, nee, 20.
20.
Ja, da ist mir doch der Geburtstag des Führers entfallen. Wie konnte mir das passieren? Moment. Oh, Brandenburger Wache. Das ist ja, um Gottes Willen. Ich muss hier die Geburtstagsfeierlichkeiten für nächstes Jahr beginnen.
Oh, jetzt werden sie wieder sagen, was lacht ihr immer so? Ist doch ganz traurig alles.
Ja. Aber diesmal natürlich mit einer Feierlichkeit, wo ein von Witz lebend an den Uniformen vielleicht das Ganze eröffnet. Wobei,
als Offizier, bist du Offizier, Flavio?
Ja, selbstverständlich. Wusste ich es nicht.
Ja, klar. Bist du tatsächlich?
Nein, natürlich nicht.
Ach so. Ich hätte es dir zugetraut.
Ich nehme es, ja, durchaus.
Mit so einem schönen Scheitel.
Ich hätte es mir auch zugetraut. Aber
Du siehst ja auch schon, du könntest das auch, sagen wir mal, in einem amerikanischen Film darstellen.
Den Nazi-Offizier mit seinen blauen.
In Berlin gibt's ja, sind ja einige Bezirke und U-Bahn-Stationen und Schulen nach dem von Witzleben benannt. Der war ja hier bei Stauffenberg.
Erwin Erdmann von Witzleben.
Richtig, Stauffenberg-Attentat. Ja. War der an vorderster Front mit dabei.
Mhm. Auf der richtigen Seite.
Aber Flavio, auf der hilft dir jetzt Seite. Nicht. Ich fürchte,
das hilft mir heute nicht.
Sippenhaft geht auch in die Richtung nicht. Da würdest du ja Generalfeldmarschall Erwin irgendwie, ich meine, aber verwandt ja.
Ja.
Aber für Opas Taten kannst du dir nicht anrechnen lassen. Tut mir leid.
Nee.
Du musst es selber machen.
Ja, deswegen bin ich ja, also ich glaube, wenn er heute leben würde, dann wäre er auch gerne Podcast-Gast bei dir gewesen. Oder wird kritische Interviews führen oder ähnliche staatsdelegitimierende Dinge vollbringen. Hm. Aber ich bin mir da bewusst, dass es heutzutage nicht mehr ganz so einfach ist.
Na, wer weiß. Ich meine, vielleicht hätte der Generalfeldmarschall ja auch mal wieder. Na gut, aber wir wollen jetzt nicht, das wird der, oh Gottes Willen, nein, kommt nein. gleich wieder. Oh wei, oh wei. Ja, es bleibt aber unheiter und ernst, denn wenn wir in die USA schauen, aus Gründen, dann verfolgt dort den Präsidenten Trump das, was er eigentlich nicht gerne weiter hinter sich hat. Trump versucht ja seit Monaten jetzt, die Epstein-Causa zu beerdigen, also den Fall Jeffrey Epstein und seine Vergewaltigungsinsel, auf der offensichtlich eine ganze Reihe von Politprominenten tätig wurden als Verbrecher. Virginia Jeffrey, eine Hauptbelastungszeugin, brachte sich vor kurzem um. Jetzt erschienen posthum ihre Memoiren. Die Welt berichtet, Jeffrey beschreibt die brutalen Erlebnisse mit einem ungenannten Premierminister. Sie traf den Premierminister zum ersten Mal 2002 auf dieser Privatinsel auf den Jungferninseln, war damals 18 Jahre alt, als Epstein sie als Sexobjekt anbot. Jeffrey soll den Mann zu einer Cabana begleitet haben. Dort waren sie dann allein und ungestört. Der Premierminister, so schreibt sie in ihrem Buch, begann dort sie zu würgen, bis sie das Bewusstsein verlor. Es machte ihm Spaß, mich um mein Leben fürchten zu sehen. Er lachte entsetzlich, als er mir wehtat und wurde davon sehr erregt, als ich ihn anflehte, damit aufzuhören. Dann vergewaltigte er sie. Laut Gerichtsakten hatte Jeffrey den israelischen Premierminister Ehud Barak als einen der vielen Eliten benannt, die sie vergewaltigt hätten. Barak war ein persönlicher Freund Jeffrey Epsteins und auch geschäftlich waren die beiden miteinander verbunden. Aufzeichnungen belegen, dass er Epstein auf seiner Privatinsel mehrfach besucht hatte. Bis heute weist Barak sämtliche Anschuldigungen von sich. Virginia Roberts Jeffrey nahm sich im April 2025 das Leben. Ihre Memoiren hatte sie in den Jahren zuvor verfasst. Melina, das ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Und die Geschichte könnte für Trump irgendwann vielleicht tatsächlich eng werden.
Ja, also der Journalist Rick Sanchez, der hat schon im September gepostet, warum gibt es keine öffentliche Untersuchung zu Ehud Baraks 36 Treffen mit Epstein? FBI-Chef Kash Patel führt uns alle in die Irre und die Vertuschung ist sonnenklar. Also ja, das kann natürlich nochmal eng werden, gerade jetzt, wo das Buch rausgekommen ist. Und es gibt ja auch Fotos, die zeigen, wie Ehud Barak vermummt mit einem Schal in Epsteins Haus in New York geht. Ja, also das kann man ganz gut erkennen. Und danach gehen mehrere junge Frauen dann rein. Ja? Also die Verbindung ist recht offensichtlich. Und der Journalist Ian Carroll berichtet auch von mehr als 100.000 E-Mails aus dem E-Mail-Verzeichnis von Barak, die online durchgesickert sind und deutlich zeigen, wie eng er mit Epstein zusammengearbeitet hat. Hm. Also das ist schon, und wenn das Barak war, worauf vieles hindeutet, dann muss er wirklich ein elender Typ sein, wenn er es ist. Er steht ja auch drin, der Premierminister hat mich brutaler vergewaltigt als irgendjemand zuvor. Ich kam aus der Cabana mit Blutungen aus Mund, Vagina und Anus. Tagelang tat mir das Atmen und Schlucken weh. Später kniete die Teenagerin vor Epstein nieder und flehte ihn an, sie nie wieder zum Premierminister zu schicken. Doch der sagte, das gehöre zu ihrem Job.
Ja.
Schon krass.
Mhm. Ja, ein Buch zum Schlechtwerden sicherlich und ein Buch, was eventuell ja tatsächlich noch Konsequenzen irgendwann mal erzeugt. Denn der Kampf der Betroffenen oder der Verdächtigen dagegen, der ist ja heftig und immer wieder flammt's auf. Trump würde das ganze Thema am liebsten beerdigen, hat erhebliche Aufwände unternommen durch vor dem Urlaub des Repräsentantenhauses oder der beiden Kammern dieser amerikanischen Parlamente. Das von der Tagesordnung zu bekommen, das wurde dann von seinen eigenen Leuten immer wieder unterlaufen. Also es gibt Kräfte, die da ordentlich gegenarbeiten, das zu beerdigen.
Und es ist übrigens jetzt auch nicht klar, ob sie wirklich Selbstmord begangen hat. Also es gibt auch aus Teilen ihrer Familie gibt es Leute, die sagen, das können sie sich nicht vorstellen, dass sie ihre Kinder im Stich lässt. Und im Buch hat sie auch gesagt, also sie hat schon gesagt, dass sie sich eventuell später umbringt oder dass sie aus dem Weg geräumt wird. Ja?
Gut. Sie hatte mal bei Social Media geschrieben noch, ich bin ihr damals auch noch gefolgt, dass sie aktuell nicht suizidgefährdet ist. Das hat sie extra öffentlich geteilt. Mhm. Und kurze Zeit später hat sie Suizid in Anführungsstrichen begangen. Ja? Sie wurde natürlich aus dem Weg geräumt. Das wissen wir, das ist ganz klar. Und das ist, sage ich mal, derzeit größte innenpolitische Problem für Donald Trump, sind diese Jeffrey Epstein-Files und auch jetzt diese Story, die da jetzt rauskommt. Das ist für ihn wirklich bedrohlich. Und er hat da seine Leute aber sehr gut positioniert, die ihm da den Rücken am besten frei halten. Man wird sehen, was da noch weiter veröffentlicht wird, wie massiv die Anschuldigungen werden. Und die Demokraten werden das natürlich, für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen, um ihm da...
Bill Clinton hat ja auch viele Flüge hinter sich zu Epsteins Insel. Ne? Der hat es doch selber Lolita-Express genannt.
Mhm. Ja, ja. Aber ich glaube auch, einer der größten Verbrecher, das wissen wir.
Ja, eben. Also da laufen die Fronten eben nicht entlang der demokratisch-republikanischen Linien, sondern das sind wirklich ganz andere Dinge, die sich da auftun. Also offensichtlich scheint es Verbrecher dieser Art auf beiden Seiten zu geben.
Ja, selbstverständlich.
Aber das ist das Spannende, ja. Das ist Spannende im Sinne von, wenn es denn wirklich rauskommt, welche Kräfte sich da durchsetzen. In der Tat vermutlich das bedrohlichste innenpolitische Thema, das US-Präsident Trump hat. Er hat aber auch noch ein anderes, das er vielleicht nicht persönlich nicht ganz so ernst nimmt, aber ein neuer Rekordstand ist. Fox News meldet, die nationale Verschuldung der USA hat zum ersten Mal 38 Trillionen Dollar überschritten. Das ist das erste Mal in der Geschichte, nachdem es...
Billionen bei uns.
Und Trillionen nach US-Logic. Ein historisches Hoch. Also das Problem der Schulden lässt Trump nicht los. Dazu sagte ja Elon Musk vor einiger Zeit sehr treffend, wenn denn nicht Robotics und künstliche Intelligenz unser Verschuldungsproblem lösen, dann then we're fucked, sagte er sinngemäß. Und das verfolgt Trump eben auch weiter. Wusstet ihr, dass wegen der daraus folgenden Haushalts-Shutdown-Situation in den USA Deutschland jetzt einspringt?
Ja.
In Rammstein meinst du?
Ist schon irre, oder?
Verrückt.
Ja. Aber das scheint häufiger vorzukommen. Also das scheint auch schon vorgekommen zu sein, weil in diesem Artikel, den ich gelesen habe, steht, dass die Gewerkschaften hier gesagt haben, früher haben sie das immer schnell zurückgezahlt. Also das scheint nicht ein einmaliger Vorfall zu sein.
Naja, schon irre. Aber der Deutschlandfunk berichtet, der Bund will die Oktobergehälter von den zivilen Beschäftigten des US-Militärs absichern. Das sind natürlich viele deutsche Zivilbeschäftigte, die da sind. Deswegen ist das
ja auch... Ja, ich finde, es wird ein bisschen skandalisiert. Aber wenn man das so ein bisschen durchliest, den ganz großen Skandal sehe ich nicht. Die springen ein und kriegen das Geld dann hinterher wieder zurück. Also das, wie gesagt, das scheint in der Vergangenheit auch schon so gewesen zu sein.
Ist so. In der Vergangenheit war es ja, was deutsche Wirtschaft und Finanzlage angeht. Und damit sind wir wie immer im absoluten Ende dieses Podcasts und auch des sonstigen. Da war es ja auch schon besser. Nun ist es aber für Lars Antifa komischerweise im Schlechten doch wieder ganz gut, weil wir wissen, wenn man auf der richtigen Seite steht, dann gibt es natürlich auch das Richtige im Falschen. In dem Fall vermeldet die Berliner Zeitung, Finanzminister Klingbeil wird am Donnerstag die neue Steuerschätzung vorstellen und er dürfte dabei gute Nachrichten verkünden. Nach Informationen des Handelsblatts rechnen die Steuerschätzer damit, dass Bund, Länder und Kommunen bis 2029 rund 100 Milliarden Euro mehr einnehmen als prognostiziert. Aber wenn die Berliner Zeitung die gute Nachricht trügt, denn nicht wachsende Gewinne der Wirtschaft oder gar Vermögensabgaben füllen die Staatskassen, das Plus stammt allein aus der Lohn- und Einkommenssteuer und trifft damit jene, die schon jetzt unter der höchsten Steuerlast Europas ächzen. Ja, also damit sind wir wieder bei Epstein Island und Deutschland für die Steuerzahler, Milena. Die schaffen es tatsächlich, sie immer weiter auszuquetschen und die Leute zahlen es.
Ja, ja, Deutschland zählt bei der Belastung von Arbeit zu den Top 3 weltweit, also hinter Belgien und Frankreich. Also wenn ihr euch ein neues Land suchen wollt, dann würde ich diese drei vielleicht nicht nehmen. Aber derselbe Antifa-Fi, also dieser Klingbeil, fährt ja in die Ukraine und verspricht 9 Milliarden Euro jährlich. Das haben wir ja vorhin schon mal kurz gesagt. Mal eben so, ja.
200 Millionen für Gaza.
Ja, das ist 200 Millionen, Mensch, was ist denn das schon gegen 9 Milliarden, ja? Ich meine, aus den Steuern der arbeitenden Bevölkerung. Ja. Und genau, wir haben es vorhin auch kurz erwähnt, warum dieser Krieg weitergehen wird. Ihr stellt euch mal vor, der Krieg in der Ukraine endet und es wird klar, wie hoch die Kosten waren und vor allem auch für den Wiederaufbau sein werden. Trump hat ja vor, alle Kosten des Krieges auf die EU abzuwälzen. Ja? Mhm. Das ist ja offensichtlich. Und da müsste man ja eigentlich meinen, da hätte die EU einen Grund, diesen Krieg zu beenden. Aber genau das Gegenteil passiert. Sie eskalieren weiter, weil diese Kraken in Brüssel und in Berlin und so im Frieden weg wären. Wenn dieses gesamte Missmanagement auffliegen würde und die Leute merken, dass ihre schwer verdiente Kohle in die Trümmer der Ukraine geworfen wird, ja, also dann sind diese sogenannten Eliten weg. Deswegen halte ich diesen Spannungsfall übrigens für gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Nö, ganz sicher nicht. Aber ich muss mich trotzdem in aller Form von dem distanzieren, was du gerade gesagt hast, Milena.
Was denn?
Ja.
Warum? Also
diese EU-Verbrecher, Kraken zu nennen, das widerstrebt mir, weil Oktopoden derartig reizende und großartige Tiere sind. Ich bin ein ganz großer Fan von Kraken.
Ja, ich auch.
Und geradezu verliebt, weil die sind wahnsinnig emotionale und intelligente Tiere. Und
ja, ist ja gut. Gibt ja dieses Wort, das man so benutzt für den Kraken, der überall sich ausbreitet und hingreift. Das ist ja so ein, ja, mein Gott. Ja.
Eine zutreffende Metapher einfach.
Mhm. Ja, vielen Dank, Flavio.
Muss ich mich ausnahmsweise mal auf die Seite von Milena.
Ausnahmsweise, Flavio, nach deinen Alterswitzen heute und der nicht erfolgten Einladung zu deinen Geburtstagsfeierlichkeiten bist du jetzt ganz schön weit gegangen.
Ich werde diesen Tag im Kalender anstreichen. 20. April 20.
Man muss die Fahne wieder ausrollen und nein. Eins haben wir noch zum Ende, denn die gute Nachricht des Tages aus Brüssel kommt, also leider nicht die gute, brace yourself, denn Brüssel plant das 28. Regime, das vermeldet TKP. Die EU plant jetzt einen eigenen Staat für Konzerne. Klingt verrückt, ist es auch, aber soll wohl so kommen. Das 28. Regime ist für kaum jemand ein Begriff, schreibt TKP. Es ist der Name für einen neuen Staat, den die EU aktuell gründet. Ein virtuelles Konstrukt für Großkonzerne, die damit ein Rechtssystem jenseits nationaler Gesetzgebung erhalten. Das 28. Regime wäre zwar optional, aber durch die vielen Vorteile de facto obligatorisch, meint TKP. Die Kommission plant erste Schritte Anfang 2026, zunächst bei Online-Gründungen, gefolgt von sensiblen Bereichen wie Arbeit und Steuern. Die Frage, wo die Souveränität der nationalen Mitgliedstaaten dabei bleibt, dürfte gar nicht erst diskutiert werden, meint TKP.
Ja. Naja, ich meine, die sagen ja auch schon, also die Wirtschaft sagt, die wollen auch da rein ins 28. Regime. Also das wird irgendwann alle Konzerne betreffen. Ja? Das erinnert mich ja an Bill Gates Impfallianz Gavi und an den WEF und die WHO. Die haben ja auch eigene Staaten in der Schweiz. Ja, die genießen alle Immunität. Bei Gavi darf die Polizei nicht rein. Da können 15 Frauen vergewaltigt werden. Also nicht, dass sie dort vergewaltigt werden, aber selbst wenn, könnte die Schweizer Polizei da nicht rein. Ja. Und genau das wäre es ja auch. Also da könnten ja wunderbar unsere Gesetze ausgehebelt werden. Ja? Sozialdumping. Also in Deutschland arbeiten Menschen für diesen Konzern, aber dieser Konzern ist im 28. Regime. Dann gelten deutsche Gesetze nicht mehr. Da kannst du auch in Sachen Forschung und Pharma alles mögliche Dinge, wunderbare Dinge tun, die wir zum Beispiel als Verbrechen bezeichnen. Aber im 28. Regime könnten die legal sein. Im Grunde ist das ein Putsch der EU-Bürokratie gegen die Nationalstaaten. Ja, das ist Verrat im Grunde.
Tja. Und es gibt noch, das hatte ich auch noch gelesen, noch zwei Meldungen aus der besten Europäischen Union aller Zeiten. Zum einen den europaweiten Führerscheinentzug, der jetzt diese Woche beschlossen worden ist. Also wenn du in Frankreich gegen geltende Gesetze verstößt, zu schnell fährst, betrunken Unfall baust und dergleichen, dann wird dir dein Führerscheinentzug ist dann nicht mehr für das jeweilige Land gültig, sondern in allen EU-Ländern. So, und unter anderem dann natürlich auch hier in Deutschland. Das wird natürlich jetzt gefeiert als ein toller Fortschritt und so weiter. Es ist für mich, da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, ein weiterer zuspitzender Schritt in dem EU-Totalitarismus. Das zum einen und zum anderen, das fand ich die eigentlich viel krassere Meldung, die diese Woche auch noch reinkam, weil jetzt haben sich am Mittwoch die Staatschefs von der EU darauf verständigt, eine Altersgrenze für Social Media einführen zu wollen. Ja. Da könnte man jetzt ja erstmal denken, das ist alles halb so wild, geht ja nur um eine Altersgrenze und so weiter, die soll irgendwie nach australischem Vorbild auf 16 Jahre beschränkt werden, hat auch die Flinten-Uschi, die Ursula von der Leyen schon gesagt, dass das eine super Geschichte ist. Aber wenn man da etwas tiefer einsteigt, dann sieht man, dass die Software, die das Alter überprüfen soll, die soll Reisepässe oder Personalausweise registrieren, um das Alter zu prüfen. Und die Software, und das steht dort selber in den EU-Papieren, ich zitiere einmal, die Software basiert auf denselben technischen Spezifikationen wie die europäischen digitalen Identitätswallets, die bis Ende 2026 eingeführt werden sollen. Das heißt, das ist ein weiteres schönes trojanisches Pferd, was sie uns hier gerade verkaufen, was zu einer Art, ja, schreiben sie selber auch, eine Art Pilotphase, in einer Art Pilotphase dann getestet werden soll. Das heißt, es geht offiziell um Altersgrenze für Social Media. Aber wir wissen, in Wirklichkeit geht es um eine Pilotphase der digitalen ID europaweit, EU-weit. Das Ganze wurde auch hier in Deutschland diskutiert. CDU und CSU haben, wie jetzt Jens Spahn schon, ich glaube, im September gesagt hat, das Thema intensiv diskutiert. Und wir wissen, auch Deutschland wird wieder mal mitziehen. Aber es ist natürlich sehr geschickt, das Ganze im Namen des Guten zu verkaufen, in dem Fall, dass man ja junge Menschen vor den bösartigen Inhalten auf Social Media schützen wolle. Damit wird es die Herde dann wohl wahrscheinlich am Ende fressen.
Tja, ihr Lieben, das ist so und ich sage schon so lange und muss es immer wieder sagen. Aber Milena, ich höre, du hast da noch eine Ergänzung.
Ja, entschuldige bitte. Ich gucke doch noch immer, welche lustigen Meldungen es gibt in Sachen Wirtschaft. Es gibt einen neuen Marcel Fratscher.
Ach nein, ja? Wirklich?
Ja, der Marcel Fratscher sieht einen Absturz der Wirtschaft voraus. Und weißt du weswegen?
Putin, Klimawandel?
Wegen Märzäußerung zum Stadtbild.
Ah, siehst du, Rassismus.
Ja, genau. Okay, und Flucht aus Deutschland, 70% der energieintensiven Unternehmen wollen ins Ausland, 70, also, ja. Aber ich habe auch noch zum Abschluss eine gute Nachricht. Bild meldet immer mehr Paragraphen, Bürokratieirrsinn schafft 325.000 neue Jobs.
Ah, sehr gut.
Damit bin ich fertig.
Positiver wird es auch heute nicht mehr und positiver wird es in diesem Land nicht mehr, ihr Lieben, in dieser Leichenrepublik der Bundesrepublik. Denn unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Nur wir selbst können es sein, die unser Land von den Syndikaten von EU, NATO oder Vereinten Nationen befreien und sie samt unserer Kolonialherren aus den USA aus dem Land jagen. Einzig wir selbst können Deutschland zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Flavio von Witzleben und Milena Preradovic. Das war Nummer 213 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So etwas geben könnt und möchtet, geht auf eulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.